Es ist 7 Uhr, im Studio ist Philipp Schapri. Die Themen: Die USA töten den Taliban-Chef per Drohnenangriff, die UBS bekommt Lob für die geplante Abspaltung ihres Schweiz-Geschäftes und das Wetter: am Morgen Regen, am Nachmittag freundlicher bei 16 Grad. In Pakistan ist der Chef der Taliban, Hakimullah Mehsud, getötet worden. Er starb bei einem Drohnenangriff der USA. Sandra Petersmann von der ARD.
Die offizielle Bestätigung durch die Regierungen in Islamabad und Washington steht noch aus. Doch Sicherheitskreise in Pakistan und in den USA haben Hakimullah Mehsud übereinstimmend für tot erklärt. Das haben sie fälschlicherweise schon mehrmals zuvor getan. Aber dieses Mal sagen auch die pakistanischen Taliban selber, dass ihr Anführer durch einen amerikanischen Drohnenangriff in Nordwaziristan ums Leben gekommen sei. Das Gebiet liegt an der pakistanisch-afghanischen Grenze und gilt als Rückzugsgebiet für Extremisten. Der pakistanische Staat hat dort so gut wie keinen Einfluss. Die USA hatten ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf Hakimullah Mehsud ausgesetzt. Er war 2009 im Alter von etwa 30 Jahren zum Anführer der pakistanischen Taliban-Bewegung aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger ebenfalls durch einen Drohnenangriff getötet worden war. Hakimullah Mehsud wird für zahlreiche tödliche Anschläge in Afghanistan und Pakistan verantwortlich gemacht. Der Drohnenangriff auf Mehsud fällt in eine sehr sensible Zeit. Die pakistanische Regierung hatte gerade erst angekündigt, dass sie eine Delegation nach Nordwaziristan schicken will, um über ein Ende der Gewalt zu verhandeln.
Südafrika will Investitionen von Schweizer Firmen vorläufig nicht mehr schützen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Jost.
Die südafrikanische Regierung hat das Investitionsschutzabkommen mit der Schweiz gekündigt. Das Abkommen gewährt Unternehmen besondere Sicherheiten, beispielsweise bietet es Schutz vor Enteignungen. Die Schweizer Botschaft in Südafrika bedauert die einseitige Kündigung in einer Mitteilung. Über 100 Schweizer Firmen haben Niederlassungen in Südafrika. Gemäß Informationen der NZZ Online hat Südafrika entsprechende Abkommen auch mit Deutschland und weiteren europäischen Ländern aufgelöst. Vor dem Hauptgebäude der UNO in Genf haben rund 3000 Anhänger der Sikh-Religion demonstriert. Sie waren aus ganz Europa angereist. Die Demonstranten forderten, die UNO müsse ein Massaker als Völkermord anerkennen, das im Jahr 1984 gegen Sikhs in Indien verübt worden war. Damals wurden tausende Sikhs getötet. Die Teilnehmer überreichten der UNO eine Petition mit 1 Million Unterschriften. In der griechischen Hauptstadt Athen sind 2 Menschen auf offener Straße erschossen worden, das berichten griechische Medien. Der Zwischenfall ereignete sich vor den Büros der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte. Wer die Täter sind und ob die Opfer der Partei angehörten, ist nicht bekannt. Die rechtsradikale Partei erklärte, verantwortlich für den Angriff sei die, Zitat, griechenlandfeindliche Regierung von Ministerpräsident Samaras. Der irakische Regierungschef al-Maliki hat die USA aufgefordert, Irak mit Drohnen, Kampfhelikoptern und anderen Waffen zu beliefern. Das sagte al-Maliki in Washington nach einem Treffen mit US-Präsident Obama. Obama sicherte al-Maliki bei dem Gespräch seine Unterstützung zu. Das gemeinsame Ziel sei, die Al-Qaida in Irak zurückzudrängen. Die Regierung Mexikos hat entschieden, dass Kuba einen Großteil seiner Schulden nicht zurückbezahlen müsse. Dem Land würden 70% der Schulden erlassen, kündigte der mexikanische Finanzminister an. Damit verzichtet Mexiko umgerechnet auf über 400 Millionen Franken.
Die SVP und die SP sind zufrieden mit der Grossbank UBS. Diese hatte in ihrem Geschäftsbericht angekündigt, dass sie ihr Schweiz-Geschäft von jenem im Ausland abspalten will. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, loben Politiker. Max Ackermann.
Die Nationalräte Thomas Aschi, SVP, und Corrado Pardini, SP, sind kaum je einer Meinung. Dass allzu grosse Banken aber ein Klumpenrisiko für das ganze Land darstellten, finden beide.
Sämtliche Schritte, die die Banken einleiten, um den Finanzplatz Schweiz sicherer zu machen, sind begrüßenswert,
sagt Gewerkschafter Pardini. Und auch Finanzberater Aschi lobt die neueste Idee der UBS.
Es hängt stark von der Umsetzung ab, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Die grösste Schweizer Bank will ihr Geschäft im Inland in einer eigenen Tochtergesellschaft bündeln, abgetrennt vom internationalen Banking. Das ist nicht wirklich, was die Nationalräte Aeschi und Bardini vor knapp 2 Monaten im Namen ihrer Parteien gefordert haben. SVP und SP wollen weg von der Universalbank hin zum Trennbankensystem. Bei dem müssen das klassische Bankengeschäft und das riskante Investmentbanking von 2 voneinander unabhängigen Gesellschaften ausgeübt werden. Davon ist im UBS-Vorschlag keine Rede. Aber wenn wenigstens der besonders riskante Eigenhandel ausgelagert werde, sei schon viel gewonnen, betont SVP-Mann Thomas Aeschi.
Sollte das jetzt mit diesem Vorschlag erfüllt werden, wären wir sehr glücklich, weil damit eine zentrale Forderung von uns, von den Banken angenommen worden wäre.
Nun müssten aber auch die Credit Suisse und eventuell andere grosse Banken nachziehen. Der politische Druck bleibe jedenfalls hoch, verspricht SP-Nationalrat Corrado Pardini. Mit Ablenkungsmanövern der Banken gebe man sich nicht länger zufrieden. Dafür seien SP und SVP zusammen zu stark.
Von dem her gesehen ist meine Angst klein, dass Scheinlösungen diese Mehrheiten knacken könnten.
Der UBS-Vorschlag sei ein möglicher Anfang auf dem Weg zum Trennbankensystem. Bis ins Ziel aber sei es noch weit.
Vorlesungen via Internet, dieses Phänomen erreicht jetzt auch die Deutschschweiz. Als erste Universität macht die Uni Zürich ein solches Angebot. Gegenüber dem Trend, der ursprünglich aus den USA kommt, sind die Schweizer Unis aber insgesamt zurückhaltend, vor allem wenn es um Online-Vorlesungen geht, die öffentlich zugänglich sind. Zürich-Korrespondent Gurdin Vinzenz.
Die Basis jedes Computers bildet die Hardware. Keine Angst. Ich möchte Sie nicht zu Elektroingenieuren erziehen.
So tönt der erste Deutschschweizer Online-Professor Abraham Bernstein. Er hat seine Vorlesung Informatik für Ökonomen in 5- bis 10-minütigen Happen fürs Netz aufgezeichnet. Wer sich auf der US-Internet-Plattform Coursera registriert hat, kann ihm gratis zusehen und zuhören.
Sie haben also eine Dateneingabe.
Bernstein ist zwar ein waschechter Zürcher, hat aber 7 Jahre in den USA studiert und gelehrt. Und aus den USA kommt der Trend zur Online-Vorlesung. Hochschulbildung ist dort teuer, Online-Vorlesungen somit ein Beitrag zur Chancengleichheit. Zudem buhlen die US-Uni um die besten Studierenden mit vielen Mitteln. Internetangebote sind eines davon. Auch hierzulande, gerade in seinem Fach, sei der Kampf um die Talente unterdessen hart, sagt Informatikprofessor Bernstein, ein wichtiger Grund für seinen Gang ins Netz.
Die Wirtschaft oder mein Arbeitgeber möchte gerne, dass ich die Talente nach Zürich bringe. Gerade im Informationstechnologiebereich haben wir einen großen Studierenden- oder einen großen Arbeitskräftemangel. Und wenn wir so den einen oder anderen davon überzeugen können, diesen Beruf aufzunehmen, sind wir sehr glücklich.
Jetzt hören ihm zum Beispiel mit Irina aus Russland, Marina aus der Ukraine und Gregor aus Polen auffallend viele junge Leute aus Osteuropa zu. Sie studieren Informatik oder arbeiten in der Branche und planen eine Zukunft im deutschsprachigen Raum. Andere, wie Jonas Harbach aus Bielefeld, schätzen besonders einen Vorteil der Internetvorlesung.
Bei einer normalen Vorlesung kann man einfach nicht anhalten, zurückspulen oder sich das Ganze normal anhören. Bei der Coursera-Vorlesung ist es möglich, sogar das Video zu verlangsamen oder es zu verschnellern, je nachdem, wie verständlich man das für sich selber empfunden hat.
Anders als Professor Bernstein in Zürich verzichten die meisten Schweizer Unis noch auf solche Angebote. Auch die Zürcher ETH bietet, anders als ihre Lausanner Schwester, bis jetzt nur Online-Kurse an, die beschränkt, hauptsächlich für ETH-Studierende, zugänglich sind. Eine wohl überlegte Strategie sei das, sagt Conny Osterwalder an der ETH-Leiter Lehrentwicklung und Technologie.
Wir möchten nicht primär mit einzelnen Dozierenden weltweit etwas anbieten, sondern möglichst mit einer Breite von Dozierenden langsam attraktive Formate entwickeln.
In einem aber ist sich die Fachwelt einig. Dass der virtuelle Professor jenen aus Fleisch und Blut auch als persönlicher Betreuer dereinst ersetzen könnte, liegt heute außerhalb jeder Vorstellungskraft.
Wir kommen zum Sport. Da haben es 2 Meister in dieser Saison schwer, gestern lieferten sie aber unterschiedliche Ergebnisse ab. Reto Held.
Der Meister im Eishockey, der SC Bern, bleibt in der Krise. Gegen Ambri verloren die Berner 3:4 nach Penaltyschießen und kassierten damit bereits die 8. Niederlage in den letzten 10 Spielen. Dennoch, an der Einstellung liege es nicht, sagt Captain Martin Plüss, dem gestern zwei Tore gelangen und der auch sonst Fortschritte sah.
Der Hunger ist nicht das Problem. Es ist einfach so, dass wir als Mannschaft uns momentan schwer da haben. Wir sind mit schlechter Saison gestartet, haben eine weite Strecke das Spiel nicht gespielt, das wir haben können. Ich denke, heute haben wir, was sehr gut war, wir haben, egal ob Rückstand oder Vorsprung, haben wir immer nachgesetzt und das ist sicher ein Schritt vorwärts. Sonst haben wir zu grosse Up-and-Downs gehabt, je nach Resultat und der Energielevel ist immer ein bisschen auf, ein bisschen runter. Und heute habe ich das Gefühl, es war konstant gut gewesen.
Bern rutscht in der Tabelle trotzdem weiter ab und ist neu unter dem Strich auf Platz 9. Ambri auf der anderen Seite setzt seinen Höhenflug fort. In den letzten 11 Spielen gab es 10 Siege. Zum ersten Mal seit 9 Jahren sind die Tessiner damit wieder Leader nach mehr als nur einer Handvoll Spiele. Dies, weil der Leader bisher Davos zu Hause gegen Lugano gleich 2-6 verlor, Biel unterlag Genf 2-4 und Lausanne schlug Zug 3-2. Im Tennis hat der Meister seines Fachs, Roger Federer, endlich einen großen Sieg errungen und macht damit einen Schritt aus der Krise. Er schlug Juan Martin Del Potro in 3 Sätzen, revanchierte sich damit für die Niederlage im Finale von Basel und besiegte damit zum ersten Mal in dieser Saison seit dem Australian Open im Januar wieder einen Spieler aus den Top 10. Da nimmt Roger Federer gerne mindestens ein zusätzliches Spiel in Kauf, womit sich seine Pause bis zum Saisonfinalturnier in London praktisch auf null verkürzt.
Für mich selber ist es wichtig zu wissen, dass ich Top-10-Spieler schlage, dass ich körperlich mithalten kann über jetzt, was ist es, 8 Matches innerhalb von 10 Tagen, dass das kein Problem ist. Also das ist etwas, was mir sehr viel Selbstvertrauen geben kann. Darum ist es natürlich irgendwo im Kopf natürlich interessant, aber jetzt für den Del Potro ist es gut, weil er hat mehr Pause und kann sich besser vorbereiten. Beides ist positiv, aber das Gefühl, der Sieg ist schon noch ein bisschen besser als die Niederlage jetzt in dem Moment.
Heute wird die Aufgabe noch einmal ungleich schwieriger für Roger Federer. Novak Djokovic, die aktuelle Nummer 2, ist der Gegner. Zu sehen ist diese Partie auf SRF 2 nach 15 Uhr.
Reto Held. Und jetzt geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.616 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 91,28 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,08 beziehungsweise zu einem Dollar 34,90. Das Wetter heute Samstag, am Vormittag ziehen dichte Regenwolken vorüber, am Mittag und am Nachmittag gibt es im Norden teils längere sonnige Abschnitte. Es ist windig. Die Temperatur liegt bei rund 16 Grad.
Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Andreas Lüthi. Mein Name ist Philipp Schapwi.